genug des weltlichen Schnösels hier in unserem Gemeindehaus. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie die Predigt heute Morgen überschrieben ist. Dein ist mein ganzes Herz. Kriegen wir das hin? Oder sollen wir es ohne machen? Super. Dein ist mein ganzes Herz. Zu wem sagst du sowas? Ja, wahrscheinlich sagst du das zu deinem Ehepartner oder deiner Frau, je nachdem, also ob Mann oder Frau. Dein ist mein ganzes Herz. Manche sagen es vielleicht auch noch zu ihren Kindern. Ja, solange die zumindest klein und handzahm sind und das Wort Nein noch nicht gelernt haben, sagt man, dein ist mein ganzes Herz. Und es mag auch Menschen geben, die sagen das vielleicht auch zu ihren Haustieren, zu Hund, zur Katze, zum Kaninchen, je nachdem. Dein ist mein ganzes Herz. Wenn ich das zu jemandem sage, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Dir gehört ein Stück weit mein Leben. Für dich würde ich alles tun. Schauen wir mal. Ich lese uns den Predigttext von heute Morgen. Wir machen es ohne PowerPoint, das ist sonst zu irritierend. Ja. Ich lese uns den Text von heute Morgen, er steht in Markus 12, die Verse 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist keiner außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Der erste Gedanke heute Morgen, die Gottesliebe. Da ist ein Mann, der hat mitbekommen, dass der Herr Jesus den Sadduzäern eine gute Antwort gegeben hatte. Und aus diesem Grund denkt er sich, Mensch, diesen Jesus frage ich jetzt auch. Und so fragt er den Herrn Jesus, welches ist denn das höchste, das wichtigste Gebot von allen? Es gab im Alten Testament 613 Gebote insgesamt, 248 positiv formulierte Gebote und 365 Verbote. Der hebräische Rabbi Hillel soll mal gesagt haben, man müsste normalerweise in der Lage sein, das ganze Gesetz auf einem Bein stehend erklären können. Und die Schriftgelehrten selbst haben immer wieder über diese Frage debattiert. Welches Gebot ist das Wichtigste? Welches ist am schwersten einzuhalten? Womit müssen wir uns am meisten anstrengen? Und eben dieser Hillel soll zu einem Proselyten, also einem Heiden, der zum Judentum übergetreten war, gesagt haben, was dir selbst verhasst ist, sollst du deinem Nächsten nicht antun. Das ist das ganze Gesetz und der Rest ist nur ein Kommentar. Der Herr Jesus hat eine Antwort auf die Frage dieses Mannes, der fragt, welches Gebot ist denn das Wichtigste? Und er nennt ihm das Glaubensbekenntnis Israels, das Shema Yisrael, was in 5. Mose 6, 4 und 5 aufgeschrieben ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dieses Gebot, das kannte jeder Jude, das betete jeder fromme Jude zweimal am Tag, einmal morgens früh und einmal abends spät vorm Schlafengehen. Das heißt also, dieses Gottlieben hat praktisch das ganze Leben eines Juden tagemäßig eingefasst, morgens und abends. Und der Herr Jesus macht das jetzt ganz detailliert. Er sagt nicht einfach nur lieben, sondern lieben von ganzem Herzen. Das heißt mit deiner ganzen Persönlichkeit, mit all dem, was dein Leben ausmacht. Du sollst ihn von ganzer Seele lieben, mit allen Regungen, mit allen Empfindungen, auch mit allen Gefühlen, die du hast. Du sollst ihn mit deinem Verstand lieben, mit deinem Denken, deinem Planen, deinem Überlegen. Und du sollst ihn mit ganzer Kraft lieben. Das heißt also im Prinzip mit all dem, was dein Leben ausmacht, mit allem, was du tust und lässt, was du treibst. Dein ganzes Leben soll davon geprägt sein, dass du Gott liebst. von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Das wird in der Bibel immer nur im Blick auf Menschen, auf Gott gebraucht, nie im Blick auf Menschen. Wenn ich einen Menschen so liebe, mit dieser Liebe, dann mache ich ihn ein Stück weit zu einem Gott. Und das wäre nicht mehr gesund. So wird nur Gott geliebt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft. Nicht der Nächste. Diese Liebe, von der der Herr Jesus hier spricht, bedeutet letzten Endes erstmal einfach nur die Abwesenheit von Hass und von Streit. Wo ich nicht hasse, wo ich nicht streite, wo ich das Gute suche, da ist Liebe zu finden. Und wenn ich Christ bin und sage, die Bibel ist der oberste Maßstab für mein ganzes Leben, dann ist natürlich auch dieses Liebesgebot des Herrn Jesus ein Maßstab für mein Leben und damit betrifft es uns heute auch. Wenn wir in der Gemeinde fragen würden, was ist denn das wichtigste Gebot, was ist denn für eine Gemeinde wichtig, dann kommen wahrscheinlich solche Du-sollst-nicht-Gebote. Also du sollst zum Beispiel im Gemeindehaus keinen Alkohol trinken. Oder du sollst, wenn du im Gemeindehaus putzt, das sehr gründlich machen. Du sollst nach Möglichkeit jeden Gottesdienst besuchen, es sei denn, du bist krank oder ausnahmsweise im Urlaub, dann solltest du aber den im Urlaub besuchen. Das sind so Gebote, wie wir sie vielleicht nennen würden. Und was macht der Herr Jesus? Nee, darum geht es gar nicht. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist das Erste, Gott zu lieben. Das klingt für einen Mittelhessen sehr nach Gefühlsduselei. Was will ich damit anfangen? Wie soll ich denn lieben? Liebe kann ich doch nicht anordnen. Kann ich das wirklich nicht? Kann ich Liebe nicht anordnen? Ich glaube schon. Ich kann Gefühle nicht anordnen. Ich kann nicht sagen, ab morgen bist du in mich verliebt. Das kann ich nicht anordnen. Aber ich kann anordnen, dass ich jemanden liebe, weil das mit Gefühl zunächst mal ganz, ganz wenig nur zu tun hat. Und deswegen geht der Herr Jesus hin und sagt, du sollst Gott lieben. Der sagt nicht, du sollst Gott lieben, wenn du meinst, dass du es kannst, sondern du sollst das tun. Also muss es anordnenbar sein. Und wenn Gott mein Leben beherrscht, wenn die Bibel mein Leben beherrscht, dann bedeutet das auch, dass Gott natürlich eine Verfügungsgewalt über mein Leben hat. Dann hat er das Recht, bis in die kleinsten Kleinigkeiten mir Dinge vorzugeben. Wie gehe ich denn zum Beispiel mit meiner Freizeit um? Damit zeige ich, ob ich Gott liebe oder nicht liebe. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Damit kann ich ausdrücken, ob ich Gott liebe oder ob ich ihn nicht liebe. Wie gehe ich denn mit meiner Familie um? Damit kann ich ausdrücken, ob ich Gott liebe oder ob ich Gott nicht liebe. Und es gibt auch Dinge in der Bibel, wo die Menschen in der Bibel einen Bezug zu hatten, wo wir aber heute vielleicht keinen Bezug mehr haben. Und umgekehrt werden in der Bibel so manche Dinge nicht genannt, die für uns heute selbstverständlich sind. Beispielsweise Fernsehen und Internet. Der Apostel Paulus hatte keine Probleme mit dem Fernsehgucken. Warum? Es gab noch keinen Fernseher, konnte er schlecht gucken. Und er hatte erst recht keine Probleme mit dem Internet, weil es kein Internet noch nicht gab. Und trotzdem ist es eine Frage der Liebe Gottes, wie gehe ich zum Beispiel mit Fernsehen und Internet um? Das ist eine wichtige Sache. Und das betrifft nicht nur das oft zuerst genannte, das Thema Sexualität. Was darfst du im Fernsehen schauen und was darfst du nicht schauen? Sicherlich mag das auch betreffen. Aber schaut einfach mal im Internet, oder besser gesagt, schaut besser mal nicht, was es da auch für zweifelhafte politische Angebote gibt. Und ob es gut ist, dass man sich das inhaltlich antut oder nicht. Ich nenne mal als Stichwort Herborn steht auf oder Wetzlar steht auf. Tue ich mir was Gutes, wenn ich mir das reinpfeife, oder tue ich mir damit nichts Gutes? Die Frage muss ich mir schon als Christ stellen. Auch wenn da Christen drum springen. Ich habe so meine Zweifel, aber das ist meine persönliche Sache. Fakt ist auf jeden Fall, wenn die Bibel uns sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dann ist das alles mit eingeschlossen. Es ist ein Zeichen dessen, wie ich mit Gott umgehe, ob ich diesen Gott liebe oder nicht liebe. Und es ist wichtig für jeden von uns, für alle, dass jeder sich diese Frage stellt: Wie sieht es eigentlich mit meiner Liebesbeziehung zu diesem Gott aus? Gibt es da Dinge, wo Gott vielleicht sagt, Menschenskinder, hier oder da, solltest du mal drüber nachdenken, ob das gut ist, ob das in meinem Sinne ist, was du da machst oder auch was du lässt, je nachdem. Und natürlich gehört es auch dazu, wenn ich Gott liebe, dass ich ein Stück weit für ihn aktiv werde. Gott hat mir Gaben gegeben und nicht nur Gaben, er hat mir sogar auch Neigungen gegeben. Also Dinge, die ich nicht nur gut kann, sondern Dinge, die ich noch dazu auch gerne mache. Optimal ist es, wenn das zusammenfällt. Und ich glaube, es ist unter anderem ein Ausdruck von Liebe, wenn wir das, was wir können, was wir als Begabungen von Gott bekommen haben, zur Ehre Gottes auch ein Stück weit einsetzen. Immer natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das hört sich jetzt natürlich wieder ein Stück weit sehr nach Zwang an. Du musst was für Gott tun, du musst was für Gott leisten. Das hört sich so an, aber letzten Endes, glaube ich, ist es doch gar nicht so. Wenn ich einen Menschen liebe, beispielsweise meinen Partner, meine Partnerin oder mein Kind, je nachdem, dann ist es doch eigentlich das Selbstverständlichste von der Welt, wenn ich mich bemühe, diesem Menschen etwas Gutes zu tun. Dann macht es mir doch normalerweise eine Freude, wenn ich sage, du freust dich. Ich kann mich daran erfreuen, wenn meine Frau sich freut. Und es freut mich umso mehr, wenn ich ihr was Gutes getan habe. Das ist eigentlich das Normale auf der Welt. Und das wird es auch in eurem Leben genauso sein. Für einen anderen da zu sein, ihm eine Freude zu machen. Warum? Weil diese Menschen eben auch besonders für mich sind. Sie sind wichtig für mich. Sie bedeuten mir etwas. Wenn sie nicht in meinem Leben wären, würde mir etwas fehlen. Und jetzt übertrag das mal auf Gott. Wenn ich Gott liebe, dann will ich ihm im Rahmen meiner Möglichkeiten dienen, nicht weil das mir ein Zwang ist, sondern weil ich eine Beziehung zu diesem Gott habe. Und sage, wir gehören zusammen. Es ist das Normale, dass ich dir auch was Gutes tun will. Natürlich ist Gott nicht auf uns angewiesen, ist mir alles klar. Und trotzdem, es ist gut, wenn wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten darum bemühen, Gott einfach auch unsere Liebe ein Stück weit zu zeigen, indem wir auch unter anderem für ihn aktiv sind. Gottes Liebe. Ich komme zum zweiten Teil, zur nächsten Liebe. Der Schriftgelehrte hatte nur danach gefragt, welches ist das größte Gebot? Aber der Herr Jesus nennt ihm nicht nur das größte, er nennt ihm auch das zweitwichtigste. Er sagt, das zweite ist das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das finden wir in 3. Mose 19, Vers 18. Und der Herr Jesus greift dieses Liebesgebot später in der Bergpredigt auf und er sagt da, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, 43 bis 45. Und der Herr Jesus geht so weit, dass er sagt, höher als diese beiden Gebote ist nichts anderes. Das ist die Spitze von allem. Tatsache ist, das Gebot, den Nächsten zu lieben, bleibt das zweite Gebot. Es wird das erste Gebot, Gott zu lieben, nicht von diesem Platz verdrängen können. Dazu kommt eben noch, dass die Nächstenliebe aus der Gottesliebe heraus letzten Endes fließt. Und, was auch wichtig ist, durch das Gebot der Nächstenliebe und das Gebot der Gottesliebe werden die anderen Gebote nicht überflüssig, sondern sie werden damit zusammengefasst. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass der Herr Jesus diese Sätze natürlich zu Juden sagt. Und für Juden, da stand zum Beispiel in der Mishnah, die Welt ruht auf drei Dingen, der Tora, dem alttestamentlichen Gesetz, dem Opferkult im Tempel und der Liebe. Diese drei Dinge. Und das kannte auch jeder Jude. Und der Herr Jesus, der geht jetzt hin und lässt den Opferkult und die Tora, das alttestamentliche Gesetz, vollkommen weg und sagt, nein, es geht um die Liebe. Um die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Darum geht's. Das ist die Spitze. Und wer das tut, So schreibt der Paulus in Römer 13, Vers 8, wer seinen Mitmenschen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wenn wir die Menschen, mit denen wir so im Alltag zu tun haben, kompromisslos lieben, dann können diese Menschen daran erkennen, dass wir zu Christus gehören. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester lieben soll. Das, was der Herr Jesus uns hier aufgibt, das ist unglaublich schwer. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das ist ein richtiges Brett, was da gebohrt werden will. Aber der Herr Jesus hat noch etwas anderes vor die Nächstenliebe gestellt. Nämlich die Selbstliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie sieht es denn da bei dir aus? Kannst du dich selbst lieben? Findest du dich, wie man so sagt, ganz okay? Im Großen und Ganzen finde ich mein Leben so insgesamt schon in Ordnung. Aber es gibt eben auch Dinge, von denen ich sage, nee, das ist nicht gut, wie das bei mir läuft. Das könnte anders besser sein. Ich kenne meine eigenen Macken, meine Unvollkommenheiten. Ich kenne sie besser als jeder andere, weil ich selbst damit leben muss und damit umgehen muss. Liebst du dich selbst? Das fängt mit dem Äußeren an. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Guckst du in den Spiegel und denkst, boah, ey, ha, Mann, bin ich aber schön. Mann, als der Herr mich geschaffen hat, das war ja ein Ding, das war ein Kracher, echt. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jahrelang jeden Spiegel vermieden. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe da nicht nur mein Gesicht gesehen, das hat mir auch nicht gefallen. Aber ich habe auch mein Übergewicht gesehen und das wollte ich nicht sehen. Das zu wissen, dass du einen Bauch hast, das ist schon blöd. Aber wenn du es auch noch sehen musst, das ist oberblöd. Das willst du überhaupt nicht. Das war nicht schön. Wenn du dein Äußeres nicht annehmen kannst, ist schwierig. Für mich war es eine große Erleichterung, als die Firma McDonald's den McDrive erfunden hat. Weil ich habe mich nämlich geschämt, in so einen Fastfood-Laden reinzugehen, weil ich dachte, jetzt muss der Dicke auch noch sowas fressen. Ne? Ich habe das mich nicht getraut, wenn manche von euch grinsen. Ich fand es nicht zum Grinsen, ich fand es traurig. Und als es den McDrive gab, da konnte ich im Auto sitzen bleiben und da hat das niemand gesehen. Verstehst du? Siehst nur deinen Kopf. Dankeschön, Wiedersehen. Heute ist mir das egal. Heute habe ich genug Selbstvertrauen dafür. Damals hatte ich es nicht. Oder nimm mal deinen Charakter. Die charakterlichen Stärken und Schwächen, die wir haben, da wissen wir alle, welche die bei uns, bei jedem Einzelnen sind. Und das sind die Dinge, die ich nach Möglichkeit vor anderen Menschen verberge. Kannst du dich so lieben, wie du bist? Kannst du dich so annehmen, wie du bist? Wenn ja, ist es gut. Aber was machst du eigentlich, wenn nicht? Was machst du denn, wenn du sagst, es gefällt mir nicht, was ich im Spiegel sehe? Es gefällt mir nicht, wie mein Charakter ist. Ich komme damit nicht klar, wie ich bin. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, und das war die Möglichkeit für mich, für mein Leben, war die, dass ich gelernt habe und schmerzhaft gelernt habe, mein Leben aus der Sicht Gottes heraus zu sehen. Dieser Gott liebt mich und er liebt mich bedingungslos. Er liebt mich mit 75 Kilo und mit 175. Er liebt mich. Immer. Und dieser Gott hat mich geschaffen. Und ich weiß, als dieser Gott mich geschaffen hat, da war das keine Montagsproduktion. Das ist nicht irgendwie ein Unfall gewesen, sondern es war bewusst so, wie er mich geschaffen hat. Mit allen Stärken, die ich habe, mit allen Begrenzungen, die ich habe. Und als Gott mich geschaffen hat, hat er gesagt, du bist wunderbar gemacht, so wie du bist. Ich habe dich so und nicht anders gewollt. Es war meine Entscheidung, dass du so bist, wie du bist. Und du bist so wertvoll, du bist so gut, dass ich bereit war, für dich meinen Sohn ans Kreuz zu geben. So gut bist du, so gelungen bist du, dass ich bereit war, meinen Sohn für dich sterben zu lassen, damit du zu mir kommen kannst und leben kannst. So gelungen bist du. Und so gelungen bist auch du. Du bist so gelungen, dass Gott sagt, für dich lasse ich meinen Sohn sterben. So gelungen bist du. Als ich dich geschaffen habe, warst du schon so. Wunderbar. Wir müssen uns nicht selbst lieben, weil wir so unglaublich tolle Menschen sind, sondern wir dürfen uns selbst lieben, weil Gott uns seine Liebe aus sich selbst heraus gibt und schenkt. Wir sind von diesem Gott geliebt, nicht weil wir irgendwie besonders sind, sondern aus sich selbst heraus, weil er sich dafür entschieden hat, uns zu lieben. Darum liebt er uns. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Nächstenliebe kommen, dann ist interessant, dass der Herr Jesus überhaupt keine Vorbedingungen nennt. Liebe die Menschen, die liebenswürdig sind. Liebe die Menschen, die du magst, oder liebe den, der dich auch liebt. Könnte man vermuten, dass das am leichtesten fällt. Aber diese Vorbedingungen gibt es nicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt. Und der Herr Jesus grenzt auch nicht ein. Du sollst die Menschen lieben, die wie du an mich glauben. Die sollst du lieb haben. Das fällt uns vielleicht hier und da auch schon schwer, aber es fällt uns leichter, als jeden anderen zu lieben. Liebe die Menschen, die die gleichen Hobbys haben, die haben die zumindest die gleichen Interessen oder die im gleichen Alter sind oder die in der gleichen sozialen Schicht leben. Alles das, und der Herr Jesus grenzt es nicht ein. Nein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nichts davor, nichts dahinter. Und natürlich hat diese Nächstenliebe auch mit unserem Handeln zu tun. Genauso wie im Blick auf Gott, natürlich genauso im Blick auf meinen Nächsten. Und ich glaube, Nächstenliebe fängt nicht damit an, dass ich irgendetwas Großartiges erstmal mache. Nächstenliebe fängt vielleicht schon da an, dass ich einfach mein Gegenüber mal freundlich anlächle. Damit fängt Nächstenliebe an. Und darüber hinaus natürlich, wenn ich einen Menschen unterstütze, wenn ich meine Gaben einbringe, wenn ich diesem Menschen zur Seite stehe im Rahmen meiner Möglichkeiten. Oder genauso auch das Gebet. Auch das Gebet ist eine Form von Nächstenliebe. Wenn ich für meinen Nächsten bete, spielt es überhaupt keine Rolle, ob der eine Beziehung zu Gott hat oder nicht. In dem Moment, wo ich für den bete, bringe ich den in Beziehung mit Gott. Und das kann für einen Menschen immer nur gut sein. Wenn du für einen Menschen betest, egal wer das ist, bringst du ihn in Beziehung zu Gott. Und das kann für diesen Menschen immer nur gut sein. Klar, natürlich hebt das Gebet die Tat nicht auf. Ich kann nicht hingehen und kann sagen, ich habe jetzt für jemanden gebetet, dann brauche ich nichts für den zu tun. Das wäre gewiss der falsche Weg, aber ich denke, das ist uns klar. Es gibt aber eben auch noch eine Herausforderung, die möchte ich auch noch nennen. Manchmal kann es sein, dass wir uns richtig schwer tun, einen anderen Menschen zu lieben, und manchmal gelingt es uns vielleicht sogar überhaupt nicht. Vielleicht sind wir verletzt worden oder verärgert, je nachdem. Vielleicht ist was zwischen uns und diesem Menschen vorgefallen und wir kommen damit nicht klar. Und trotzdem kommen wir an diesem Gebot des Herrn Jesus nicht vorbei, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie gesagt, nicht eingeschränkt. Ich glaube, dass es Situationen im Leben von Menschen gibt, die das Vergebungsvermögen von Menschen übersteigt. Ich glaube, dass das passieren kann, dass ich als Mensch in einer Situation gerade, wo ich nicht vergeben kann. Und Gott weiß das. Der kennt mich. Und wenn ich nicht vergeben kann, dann wird mir das Lieben erst recht so ziemlich unmöglich sein. Was kann ich da tun? Ich habe im Prinzip nur eine einzige Möglichkeit. Ich habe die Möglichkeit, zu Gott zu gehen und ihn um Vergebung zu bitten, dass ich es nicht schaffe, das Gebot, das der Herr Jesus jedem von uns gegeben hat, nicht umsetzen kann, dass ich es nicht packe. Weil eins muss mir ja klar sein, das Problem liegt bei mir und nicht beim Gegenüber. Weil der Herr Jesus hat mich persönlich beauftragt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Das Problem liegt bei mir, nicht beim anderen, egal was vorgefallen ist. Und darum kann ich aber Gott um Vergebung bitten und kann ihn darum bitten, dass er mir hilft, dass mein Herz weich wird und ich diesen Menschen lieben kann. Da kann ich Gott drum bitten. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich schuldig an dem anderen. Aber wenn ich das mache, dann kann Gott mein Herz verändern. Und das kann ein langer Prozess sein, aber dann kann ich vergeben. Gott kann und Gott will auch dich und mich verändern, sodass wir auch in der Lage sind, unseren Nächsten zu lieben, auch wenn uns das hier und da vielleicht wirklich schwerfällt. Dein ist mein ganzes Herz. Gott und den Nächsten zu lieben, das ist wirklich ein großer Auftrag. Das ist ein Wahnsinnsbrett, was hier gebohrt werden will. Aber wenn ich Gott liebe, mit allem, was mein Leben ausmacht, dann wird das meine Beziehung zu Gott ganz neu verändern und wird das auf eine ganz andere Ebene heben. Und wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, dann wird das meine Beziehung zu ihm und auch meinen Nächsten auf eine ganz andere Ebene stellen. Und dieses auf eine andere Ebene stellen wird immer zum Segen sein, zum Segen anderer Menschen, aber auch zu meinem eigenen Segen. Sagst du Ja zu Gott und zu deinem Nächsten? Ich möchte schließen mit Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle, dass du jeden von uns vollkommen und unabdingbar liebst. Wir können diese Liebe nicht verdienen und wir müssen sie nicht verdienen. Du schenkst sie uns aus freien Stücken heraus. Es ist ein unfassbares Geschenk und weil du uns mit deiner Liebe beschenkst und diese Liebe sogar in unsere Herzen legst, sind wir in der Lage, Gott, den Vater und auch den Nächsten zu lieben. Herr Jesus, du hast uns diese beiden Gebote gegeben und du weißt genau, was du uns damit ja, nicht nur zumutest, sondern womit du uns da auch beauftragst. Und du weißt auch, wie schwer uns das hier und da fällt. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du unser aller Herzen aufweichst und weich machst, dass wir in der Lage sind, unsere Nächsten und den Vater und dich zu lieben. Hilf uns dazu, bitte, wo es da mangelt und wo es hapert und zeig uns auch unsere Begabungen und Neigungen vielleicht ganz neu, was du vorhast mit uns in unserem Leben, wo und wie wir dir im Rahmen unserer Möglichkeiten dienen können. Danke, Herr Jesus, aber nochmals, dass du uns, jeden einzelnen von uns, unfassbar liebst. Amen.